Gut, ich möchte mit euch einen Blick tun ins Johannesevangelium. Während der Matthäus, der Markus und der Lukas das Wirken und die Wunder Jesu hauptsächlich aus Galiläa und rund um den See Genezareth berichten, fast ausschließlich dort, konzentriert sich der Johannes doch stärker auf das Wunderwirken Jesu in Jerusalem. Im Prinzip gibt es nur zwei Wunder, zwei Heilungen, die Jesus gewirkt hat in Jerusalem. Und beide stehen im Johannesevangelium. Eigentlich geht es bei Johannes hin und her, gell? Da merkt man in Kapitel 2, da ist die Hochzeit in Kana, die ist im Norden von Israel, in Galiläa. Dann lesen wir in Kapitel 2 die Reinigung des Tempels, das ist im Süden in Jerusalem. Dann geht es in Kapitel 4 durch Samaria wieder nach Norden und er heilt den Hauptmann von Kapernaum, beziehungsweise den Sohn des Hauptmanns in Kana. Und dann sind wir in Kapitel 5 wieder in Jerusalem. Und in Kapitel 5 möchte ich mit euch einsteigen. Und immer wenn wir mit Johannes nach Jerusalem hineinkommen, dann sehen wir etwas von der Widersprüchlichkeit unserer Welt. Und da merkt man, das hat irgendwie auch was zu tun mit dem Zustand unserer eigenen Welt. Ich möchte jetzt den Text lesen und dabei schon am Anfang ein paar Randbemerkungen machen. Mir ist lieber, wenn ihr es in der Bibel mitlest. Ich habe es aber auch auf Folie, dann kann ich es von hier ein bisschen mitlesen, wenn es funktioniert. Funktioniert meistens eh nicht. Ja, genau. Der Text fängt an mit Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Wir wissen nicht genau, was für ein Fest es war. Die meisten Ausleger gehen davon aus, es war das Laubhüttenfest, weil in Kapitel 2 ist vom Passafest berichtet und das dritte Passafest, das in den Evangelien erwähnt wird, ist die Kreuzigung Jesu selber dann. Von daher wird es irgendein Fest dazwischen sein, vielleicht das Pfingstfest oder das Laubhüttenfest. Auf alle Fälle ein freudiges Fest, ein Erntefest. Dann lesen wir weiter. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Der Johannes berichtet als Augenzeuge. Und das hat man zumindest so geglaubt bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein. Aber dann hat man den Johannes immer mehr in das Reich der Mythen und Märchen verbannt. Unter anderem wegen diesem Vers 2. Weil es kam die Bibelkritik auf und die Archäologie und die Archäologen sagten, das ist Nonsens, was hier steht. Nirgendwo in der Antike, geschweige denn schon gar nicht in Jerusalem, wurde jemals ein Pool gefunden, ein Teich mit 5 Säulenhallen. Wie soll es auch gehen, weil der Pool hat 4 Seiten, wo steckt man denn die 5. Säulenhalle hin? Das hat man geglaubt bis 1888, dann haben französische Archäologen genau das hier ausgegraben, das ist rekonstruiert, ein Teich, der in der Mitte gespalten war oder durchtrennt war von einer Steinmauer und diese Steinmauer wollten sie nicht wegreißen, dort haben sie eine 5. Säulenhalle draufgebaut. Man muss in der Archäologie oft einfach nur abwarten, bis sie am Ende dann doch wieder die Bibel bestätigt. Dann heißt es, also hier haben wir das Schaftor, da oben, das ist jetzt noch nicht eingezeichnet, aber links oben ist der Teich Bethesda. Und Jerusalem wird von 2 Teichen zur Zeit Jesu gespeist, was Wasser angeht. Das ist oben der Teich Bethesda und rechts auf der rechten Seite der Teich Siloam. Und die einzigen 2 Wunder, die in den Evangelien berichtet werden, geschehen an diesen 2 Gewässern. Einmal die Heilung eines Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9 und dann hier eine Heilung von einem 38 Jahre lang Gelähmten am Teich Bethesda. Und die Ausgrabung fand dann wirklich auch statt oder sie wurde gefunden dort am Schaftor. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Dieser Vers 4 steht wahrscheinlich in euren Übersetzungen so nicht drin. Zumindest in den meisten. Weil in den ältesten Handschriften, die wir gefunden haben, steht dieser Vers nicht drin. Von daher geht man davon aus, dass der Vers 4 nachträglich von einem Schreiber, der die damaligen Verhältnisse noch gekannt hat, eingefügt wurde, damit man diese ganze Geschichte versteht. Warum liegen die da an diesem Teich? Hier kommt eine Erklärung, weil das Wasser zu bestimmten Zeiten bewegt wurde und die versuchten dann da hineinzurobben, um eine Heilung zu erfahren. Was es damit auf sich hat, das wissen wir heute nicht. Vielleicht war das Ganze nur ein Aberglaube, weil es passt eigentlich so nicht in das biblische Konzept. Aber das ist ja gar nicht so wichtig, weil dieser Vers einfach keine zentrale Rolle spielt und weil er nicht das Thema ist hier. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, beziehungsweise müsst ihr stehen, robbe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste es nicht. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hat. Der Text hier konfrontiert uns mit einigen extremen Dingen, oder? Ich habe es sehr allgemein formuliert. Ich habe 4 Punkte, aber ich mache nur die ersten 3. Erstens sehen wir hier etwas von der Widersprüchlichkeit unserer Welt. Zweitens sehen wir die Unfähigkeit des Menschen, aus dieser Widersprüchlichkeit herauszukommen. Und als drittes sehen wir die Fähigkeit des Messias, das Ganze zu lösen. Und am Ende sehen wir noch was von der Unbarmherzigkeit der Religion, aber den Punkt, den lassen wir weg. Die Widersprüchlichkeit unserer Welt. Die Verse 1 bis 5 nochmal. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hat. Also diese Verse sind wie ein Zoom. Es geht von außen nach innen. Es geht von Jerusalem zum Schaftor, vom Schaftor zum Teich Bethesda, vom Teich Bethesda in eine der Säulenhallen und dann zu einer einzelnen Person unter dieser großen Menge an Kranken dort. Und wenn wir von außen nach innen gehen, dann sehen wir einen extremen Kontrast. Es ist eine Welt zwischen Fest und Pest. Das ist unsere Welt. Jerusalem ist wieder mal in Feierlaune, aber in diesen 5 Hallen herrscht das brutale Elend. Ich weiß nicht, ob du hier die Welt, unsere Welt sehen kannst. Die Welt will Partys, wenn es da bloß nicht diese Säulenhallen gäbe. Da befindet sich eine Schulklasse aus Hessen vor ein paar Wochen auf Klassenfahrt nach Berlin. Und sicher waren da Schüler dabei, die haben gesagt, heute Nacht steigt in unserem Zimmer voll die Party. Wir haben das Bier schon im Schrank versteckt. Und dann rast am Nachmittag ein Wagen in die Gruppe, die Lehrerin stirbt. 7 Schüler landen mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus und der Rest der Klasse wird psychologisch behandelt. Zu einer Party kam es nicht. Und das ist die Widersprüchlichkeit, in der wir alle leben. Die einen saufen, fressen, pokern und feiern das Leben und die anderen liegen im Wartezimmer auf eine bessere Zukunft. Und manche liegen da schon 38 Jahre lang. Und allein die Verse 1 und 2 zeigen uns auf, das Leben, oder 1 und 3, das Leben ist unfair. Und jetzt zoomt der Johannes hinein in diese 5 Säulenhallen, da liegen massenweise Blinde, Lahme, Abgezehrte. Und das Erstaunliche, die kämpfen auch noch gegeneinander. Nach Vers 2 heißt dieser Ort Bethesda. Bett steht für Haus und Chesda oder Chesed bedeutet Barmherzigkeit. Die Juden nennen diesen Ort Haus der Barmherzigkeit. Kannst du dir die Stimmung in diesen Hallen vorstellen? Wir wissen ja gar nicht, wie oft sich das Wasser bewegt hat, ob es sich überhaupt bewegt. Vielleicht nur zu allen heiligen Zeiten. Und wenn es dann mal passiert, dann hilft keiner dem anderen. Jeder kämpft für sich selbst mit Ellenbogen und versucht selber in dieses Wasser hineinzukommen. Das war kein Ort der Barmherzigkeit, sondern es war ein widersprüchlicher, grausamer Ort der Brutalität unter dem Motto Surviving of the Fittest. Der Stärkere überlebt. Das ist das Programm der Evolution, oder? Das ist unsere Welt und wenn du heute Abend wieder auf deiner Couch sitzt, in deinem Wohnzimmer und die Nachrichten anmachst, dann schaust du dir das bequem wieder an und schaust in diese Säulenhallen. Und von dieser Halle geht jetzt der Scheinwerferkegel auf einen einzelnen Mann. Verse 5 bis 7. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Im Blick auf diesen Mann sehen wir jetzt die Unfähigkeit des Menschen, sich selber zu helfen und aus dieser Widersprüchlichkeit herauszukommen. Epheser 2 sagt, wir Menschen sind tot und unfähig, uns selber zu erretten. 38 Jahre lang, muss man sich einmal vorstellen, befindet sich dieser Mann in diesem Zustand. Wo finden wir in der Bibel nochmal 38 Jahre? Wüstenwanderung, genau. 5. Mose 2, Vers 14. Die Zeit aber, die wir von Kadesh Barnea zogen, bis wir dann durch den Bach Sered kamen, betrug 38 Jahre, bis alle Kriegsleute aus dem Lager gestorben waren, wie der Herr ihnen geschworen hatte. 38 Jahre lang steckt das Volk Israel in der Wüste fest. Und zwar wegen dem Unglauben von 10 Kundschaftern, und wegen dem Unglauben des Volkes, die anfangen zu murren, weil sie auf die 10 Kundschafter hören. Sie bekamen in der Wüste das gute Gesetz Gottes, aber sie konnten es von sich aus nicht erfüllen und eine ganze Generation muss in der Wüste sterben. Ich weiß nicht, ob es theologisch erlaubt ist, dass man dieses Wasser mit dem Gesetz gleichsetzt. Aber angenommen, wir würden dieses Wasser in den Teich Bethesda mit dem Gesetz gleichsetzen, dann hilft dieses Wasser, dieses Gesetz dem Mann nicht, weil sein Fleisch zu schwach ist. Und Jesus fragt den Mann, willst du gesund werden? Und mit dieser Frage deckt der Heiland eigentlich die ganze Hilflosigkeit von diesem Menschen oder von uns Menschen auf, oder? Also in Vers 6 fragt Jesus nach seinem Wunsch und in Vers 7 antwortet der Gelähmte nach seinen Fähigkeiten. Jesus fragt, willst du? Und der Mann sagt, ich kann nicht. Vielleicht redet der Mann nicht mehr über seine Wünsche, weil er mittlerweile so fixiert ist auf seine Umstände. Ich weiß nicht, wovon du dich mehr fixieren lässt, von deinen Umständen oder von deinen Wünschen oder von den Verheißungen, die Gott dir gibt. Der Mann sagt jetzt nicht, natürlich will ich gesund werden, aber er sagt, ich habe niemanden und ich kann selber nicht. Dieser Mann ist einerseits Realist, aber er hat im Moment keine Ahnung, wer da gerade zu ihm spricht. Und das ist bei Johannes immer das Hauptthema, dieser eine Mann, Jesus Christus, nichts anderes. Der Mann weiß nur so viel, dass er keine Chance hat, und er hat sich daran gewöhnt. Sein Leben besteht nur aus Niederlagen und er hat sich daran gewöhnt. Vor 10 Jahren hat er wahrscheinlich noch mehr Hoffnung gehabt. Ich habe mir gedacht, bei uns ist es ja auch oft so, oder? Wenn jemand zu dir kommt und bietet, oder kommt zu mir und bietet mir seine Hilfe an, meine Antwort ist manchmal, ja, bei mir ist eh schon alles zu spät. Ich habe niemanden. Und wenn wir Menschen, die noch nicht glauben, mit dem Evangelium konfrontieren, dann kommen ganz unterschiedliche Antworten, je nachdem, ob sie auf der Partymeile sind oder in der Säulenhalle. Die, die auf der Partymeile sind, die sagen, ja schleich dich, mir geht's gut, was brauche ich, ja Rettung. So ein Unsinn. Und die anderen sagen, ach, um mich kümmert sich eh keiner mehr. Bei mir ist alles verloren, mir kann keiner mehr helfen. Und die Bibel sagt über beide Gruppen, in Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der verständig ist. Sie verstehen alle nichts. Und wir würden jetzt erwarten, dass sich Jesus abwendet, aber dann kommt Vers 8. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Nach der Widersprüchlichkeit dieser Welt, nach der Unfähigkeit, nach der Hilflosigkeit von uns Menschen, sehen wir jetzt die Fähigkeit des Messias. Und Jesus übergeht die Antwort von dem Mann einfach. Der Mann sagt, ich kann nicht, ich habe keinen, der mich da hineinbringt, bei mir ist alles aussichtslos. Und Jesus sagt einfach, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und wir merken, alles in diesem Text geht von Jesus aus, oder? Er geht in die Halle. Er entdeckt den Mann. Er geht auf ihn zu. Er spricht ihn an. Er heilt ihn. Und später sucht er ihn nochmal, um nochmal mit ihm zu sprechen. Alles geht von dem Herrn aus. Meistens ist es im Neuen Testament ja so, dass die Menschen zu Jesus kommen. Nikodemus sucht Jesus. Der Hauptmann von Kapernaum, er sucht Jesus und macht sich auf den weiten Weg, obwohl sein Junge am Sterben ist. Der blinde Bartimäus schreit nach Jesus. Der Zöllner Zachäus steigt auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Das sind alles Leute, die wollen zu Jesus, aber hier in Johannes 5 fragt der ja gar nicht nach ihm. Nicht er fragt Jesus, willst du mich gesund machen, sondern Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Manche Ausleger betonen, dass Jesus sich in dieser Säulenhalle den Mann ausgesucht hat, der den größten Glauben hat, damit er ihn heilen kann. Das finde ich Quatsch. Weil ich sehe gar nichts von dem Glauben dieses Mannes. Zumindest nicht Glauben an Jesus, weil er Jesus ja auch noch gar nicht kennt. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Was passiert eigentlich mit deinen Muskeln und Gelenke, wenn du 38 Jahre lang nur da liegst? Also ich habe bis jetzt in meinem Leben noch keinen Gips gehabt, aber alle Gipsträger, wenn du 6-8 Wochen so einen Gips hast, wie lange brauchst du dann, um Muskeln wieder aufzubauen? Und da merke ich, Jesus ist kein Physiotherapeut, gell? Der Physiotherapeut würde sagen, du, jetzt fangen wir mal kleinweise an, jetzt bewegen wir das Bein einmal ein bisschen, das machen wir 20, 30 Mal und nach 30 Sessions, die wir dann hinter uns haben, vielleicht kannst du dann wieder ein bisschen was bewegen. Wir haben Hoffnung. Das ist nicht, was Jesus macht. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und dann steht er tatsächlich auf und geht umher. Und das ist Evangelium. Das, was wir hier ein Stück weit sehen, ist eigentlich Heilsgeschichte. Alles geht von Gott aus. Er kommt zu uns, nicht aufgrund deiner guten Werke, nicht aufgrund deiner guten Leistung, nicht aufgrund deines Wollens. Er kommt zu dir wegen deinem Schlamassel, aus reiner Gnade. Aber es ist keine billige Gnade. Vers 9. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortet ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Gelähmte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk am Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Der Mann läuft hier jetzt nicht rum und sagt, ich habe Jesus geglaubt und deswegen kann ich wieder laufen. Das hätte er so nicht sagen können, weil er Jesus ja nicht kennt. Aber der Herr sucht ihn noch einmal und findet ihn im Tempel und sagt jetzt den eigenartigen Satz, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Und wir müssten eigentlich jetzt alle denken, was ist denn das für eine eigenartige Theologie? Da fehlt doch was. Mit den Schlimmeren als 38 Jahre gelähmt sein, das können wir noch verstehen. Was ist schlimmer als 38 Jahre gelähmt sein? Ich denke, für uns ist klar, dass der Herr Jesus hier die Verdammnis anspricht. Die ewige Verdammnis. Und der Geheilte soll nicht denken, oh, jetzt habe ich 38 Jahre meines Lebens verpasst, jetzt geht's raus in die Partymeile, jetzt hole ich die 38 Jahre noch. Jesus möchte ihm sagen, es geht um mehr als nur ums Gesundwerden. Ja, Krankheit ist schlimm, aber verloren sein ist viel schlimmer. Was nutzen dir die gesunden Beine, wenn du damit eines Tages in die Hölle springst? Und gerade der nächste Abschnitt hat genau das zum Thema. Das ist ja ein Wunder, wo der Herr eine längere Rede anknüpft. Das haben wir im Johannesevangelium öfter. Und im nächsten Abschnitt spricht er davon, dass er die Autorität hat, so wie er zu dem Lahmen sagte, steh auf und geh, hat Jesus einmal die Autorität, zu jedem, auch ungläubigen Verstorbenen, die in den Gräbern liegen, zu sagen, steht auf und tretet an. Und dann werden sich alle Gräber öffnen und alle werden vor Jesus stehen und antreten. Genauso die Ungläubigen. Er holt einmal auch die aus den Gräbern, die nicht an ihn glauben. Aber warum sagt Jesus jetzt, sündige hinfort nicht mehr? Da müsstest du doch sagen, das ist doch ein verkürztes Evangelium, oder? Der Herr spricht hier nur die Buße an. Aber warum sagt er nichts vom Glauben? Ich glaube, dass der Herr mit dem Exgelähmten mehr geredet hat, als das, was der Johannes aufgezeichnet hat. Aber der Johannes verkürzt es wahrscheinlich bewusst. Und vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt beim Lesen in Hauskreisen. Wir lesen in Hauskreisen immer biblische Bücher durch und wir merken, viele biblische Bücher sind chiastisch aufgebaut, also spiegelbildlich. Vieles, was am Anfang da ist, kommt am Ende wieder. Und es ist symmetrisch aufgebaut. Für die Juden war das damals wichtig. Zur Zeit lesen wir das Buch Malachi und da ist es ganz augenfällig. Die Juden sagen heute, ist ja logisch, dass viele Bücher chiastisch aufgebaut sind, sonst würden wir ja bestimmte Stellen gar nicht finden. Die Juden hatten keine Kapitel, keine Verseinteilung, so wie wir es haben, aber die Juden hatten häufig diesen Chiasmus, um sich da zurechtzufinden. Und auch im Johannesevangelium gibt es solche Chiasmen. Das heißt, wir dürfen biblische Bücher nicht immer einfach nur abschnittsweise Vers für Vers lesen, sondern biblische Bücher sind ein Gesamtwerk. Und ich glaube, hier haben wir so ein Beispiel. Und dann müssen wir uns fragen, gibt es so ein ähnliches Beispiel wie in Johannes 5, im Johannesevangelium noch einmal? Und tatsächlich, das gibt es. Ich habe vorhin gesagt, Johannes berichtet von zwei Wundern in Jerusalem. Im ganzen Neuen Testament haben wir nur diesen zwei Wunder. Und dieses zweite Wunder ist in Johannes 9. Und wir vergleichen diese zwei Texte und staunen, hey, da ist aber ziemlich viel ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr den kleinen Text hier sehen könnt. Links Johannes 5, rechts Johannes 9. Ein paar Vergleiche. Beide Heilungen finden in Jerusalem statt. Bei beiden Ereignissen geht die Aktion vom Herrn Jesus aus und nicht vom Kranken. Das ist die rote Farbe. Johannes 5, Vers 8. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Johannes 9. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloah. Da ging er hin. Beide werden am Sabbat geheilt. Johannes 5, Vers 10. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat. Oder in Vers 9 am Ende, es war aber Sabbat an jenem Tag. Johannes 9, Vers 14. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Beide sind zur Zeit ihrer körperlichen Heilung noch nicht gläubig. Sie kennen Jesus nicht. Beide wissen nicht, wo er ist, als sie nach ihm gefragt werden. Das ist hier violett gekennzeichnet, Johannes 5, Vers 12. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, weil Jesus weggegangen war. Johannes 9, Vers 12. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Und bei beiden sucht Jesus sie ein zweites Mal. Die grüne Farbe. Johannes 5, Vers 14. Danach findet ihn Jesus im Tempel. Johannes 9, Vers 35. Als Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand. Und jetzt kommt der wesentliche Unterschied. In Johannes 5, Vers 14 spricht der Herr Jesus nur seine Sünde an. Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Jetzt würden wir erwarten, ja, jetzt muss ja in Johannes 9 was anderes stehen. Und es ist tatsächlich so. Johannes 9, Vers 35, als Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatte, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Und beides müssen wir zusammenlegen, damit wir die Rettungsaktion komplett haben, oder? Die Buße ist die Abkehr von meinem alten, sündigen Leben. Der Glaube ist die Hinwendung und das Vertrauen auf den Herrn, dem ich jetzt folge. Beides gehört zusammen. Und wenn Jesus jetzt in Vers 6 den Gelähmten fragt: Willst du gesund werden? Dann war das vielleicht nicht so sehr eine Frage, sondern ein Angebot. Und wenn er jetzt in Vers 14 ihn im Tempel wieder findet, dann ist es so, als ob Jesus ihm die Frage immer noch stellt: Willst du gesund werden? Und er hätte sagen können: Aber ich bin doch schon gesund. Nee, nur am äußeren Menschen. Die Gesundung am inneren Menschen fehlt noch. Die körperliche Heilung ist das eine, und das andere ist die innere Heilung, und dafür musst du mit deiner Sünde brechen. Und ich finde, Römer 2, Vers 4 passt hier gut drüber, wo der Paulus sagt: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Der Gelähmte hat Gottes Güte erfahren, indem er aufstehen darf und jetzt wieder gesund ist, aber er muss noch zur Buße geführt werden. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich denke, ihr seid alle im Glauben, aber wenn ich jetzt ein gemischtes Publikum vor mir hätte, dann würde ich sagen, vielleicht liegen einige von euch geistlich noch auf der Matte. Vielleicht haben einige von euch auch schon was erlebt mit Jesus, vielleicht dadurch, dass andere für dich gebetet haben und dann ist Heilung passiert in deinem Leben oder irgendwas hat sich zum Guten geändert, was du genau weißt, das ging jetzt nicht von mir aus. Aber das ist noch eine Bekehrung. Wenn du etwas erlebst mit Jesus, wo du genau weißt, es kam jetzt nicht von mir, dann glaub nicht, dass du schon bekehrt bist. Vielleicht wartest du noch auf irgendwas, auf eine Bewegung des Wassers durch irgendeinen Engel. Worauf willst du denn noch warten, wenn Jesus vor dir steht und dir die Hand reicht? Eine Heilung ist nie so wichtig wie eine Bekehrung. Ein angenehmes Leben hier auf dieser Erde ist nie so wichtig als die Ewigkeit beim Herrn. Hier einen Mann oder eine Frau zu finden, ist nie so wichtig als die Braut Christi zu sein. Eine Heilung ist nie so wichtig wie eine Bekehrung. Am Teich Bethesda wurde einer geheilt und vielleicht hunderte sind zurückgeblieben. Gott kann heilen und wir in der Gemeinde, wir beten auch darum, wenn jemand krank ist, dann beten wir für den Kranken, dass er geheilt wird. Und wenn ich krank werden sollte, dann werde ich hoffentlich auch für mich beten lassen. Aber ich will auch kein Problem haben, wenn Jesus meine Säulenhalle verlässt und ich bleibe krank zurück. Weil ich weiß, dass Heilung nicht mein Leben ist, sondern die Errettung. Und eine letzte Frage will ich an den Text stellen, warum hat Jesus dieses Wunder überhaupt gewirkt? Hättet ihr da eine Antwort drauf? Warum hat Jesus dieses Wunder in Johannes 5 überhaupt getan? Die Überschrift spart ihr euch jetzt. Der Herr sucht für dieses Wunder, er sucht sich bewusst den falschen Tag aus. Genauso wie in Kapitel 9. Und ich glaube, er macht es ganz bewusst, um zu provozieren. Er hat dieses Wunder getan, um zu provozieren. Der Mann, der 38 Jahre gelähmt ist, hätte Jesus dann nicht noch einen Tag warten können mit der Heilung? Was macht bei 38 Jahren ein Tag aus? Und der Mann, der blind geboren war, hätte da Jesus nicht noch einen Tag warten können, um diesen Blindgeborenen zu heilen? Warum macht das ausgerechnet an einem Sabbat? Wäre es nur um die Heilung gegangen, dann hätte er problemlos noch einen Tag warten können. Aber in unserem Text geht es gar nicht primär um die Heilung, sondern um den Konflikt, den die Heilung hervorruft. Weil dieser Konflikt jetzt etwas bewirkt, dass sich die Leute in Jerusalem mit Jesus auseinandersetzen müssen. Und Jesus provoziert ja noch zusätzlich, gell? Wenn er zum Geheilten sagt, nimm deine Matte, nimm sie auf deine Schulter und geh umher. Er hätte ja sagen können, du, jetzt lass die Matte erstmal liegen, damit sich die anderen nicht aufregen. Und morgen früh kommst du wieder her, da ist der Sabbat vorbei und dann holst du die Matte ab. Vers 10 sagen die Juden und sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Das ist paradox, oder? Anstatt dass sie sich freuen und sagen, wow, du warst 38 Jahre lang an dein Bett gefesselt und jetzt trägst du dein Bett rum, hurra, preis den Herrn. Stattdessen sagen sie, heute ist Sabbat, das darfst du nicht tun. Sie wollen nicht wissen, wer hat dich geheilt, sondern sie sind interessiert an der Frage, wer hat dir gesagt, du sollst deine Matte drum tragen. Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Da muss man beim Lesen schon so einen sarkastischen und so einen bösen Unterton mit reinlesen. Wer ist der? Nicht die Heilung ist ihnen wichtig, sondern die Übertretung des Gesetzes. Nicht der Mensch, sondern das Gesetz. Und genau das macht die Religion. Die Religion fokussiert auf unseren Blick auf die Gebote und auf unsere Fähigkeiten. Und sie raubt uns den Blick für den Gebieter. Religion betont das eigene Tun und nicht die Vollmacht des Herrn. Und Jesus provoziert dieses Wunder, weil er will, dass sich die Juden und dass wir uns mit seiner Autorität, mit seiner Identität beschäftigen. Und das ist das Thema vom ganzen Johannesevangelium. Noch viele andere Zeichen, sagt Johannes am Ende, hat Jesus getan, diese aber sind aufgezeichnet, geschrieben, damit ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Alles kommt darauf an, dass du richtig von Jesus denkst. Jede andere Frage in deinem Leben ist wurscht. Wichtig ist, wie du von Jesus denkst. Und je höher und größer du von dem Herrn Jesus denkst, umso besser kommst du durch dieses Leben durch, egal wie es dir geht. Der zentrale Fokus in deinem Leben ist Jesus Christus. Ich habe vorhin gesagt, hier sehen wir ein Stück weit Heilsgeschichte. Wir sehen die Widersprüchlichkeit unserer Welt. Die Widersprüchlichkeit, dass wir immer nur das Gute wollen. Wir wollen heute Nachmittag raus einen Ausflug machen oder irgendwo an den See. Wir wollen das Leben genießen. Und abends sehen wir in der Glotze, Menschen leiden, sterben, werden massakriert, vergewaltigt. In dieser Welt leben wir. Und aus dieser Welt kommen wir selber nicht raus. Und deswegen kam Jesus in unsere Welt hinein. Und er sucht dich. Wir sahen die Unfähigkeit des Menschen, sich da selber zu helfen. Und wir sahen die Barmherzigkeit von Jesus, Das Haus der Barmherzigkeit war kein Haus der Barmherzigkeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Barmherzigkeit dieses Haus besucht. Und Jesus hat uns besucht auf dieser Welt. Und alles hängt jetzt davon ab, dass du richtig von diesem Herrn Jesus denkst. Nicht religiöse Leistung ist maßgeblich, sondern alleine er selber. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass alle Aktion zu unserer Errettung von dir ausgeht. Dass du den Himmel verlassen hast, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist. Herr, dass du nicht unsere heile Welt aufgemöbelt hast, sondern dass du unser Schlamassel uns aufgezeigt hast, wie es um uns steht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, die Prioritäten von dem her in unserem Leben richtig zu setzen. Auch in der kommenden Woche. Wir feiern Sonntag für Sonntag das Brotbrechen, die Mahlfeier und wir denken an dein Sterben für uns, Herr, und es ist oft so routiniert und so oberflächlich. Herr, ich möchte dich bitten, zeig uns die Wichtigkeit von dir auf. Und ich danke dir so sehr, dass wir nicht nur errettet sind, sondern dass du uns zu deiner Braut machst. Dass wir einmal zu dir gehen dürfen, in der engsten Gemeinschaft mit dir sein und leben dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir schon ein bisschen eine Vorfreude und ja, ein Vorleben von dem entwickeln dürfen, Herr, was uns einmal am Ende erwarten wird. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns segnen magst in dieser kommenden Woche. Amen.